Reingehört, ein Podcast der VRM. Das letzte Spiel der Fußball-EM ist abgepfiffen. Die deutsche Nationalmannschaft musste sich im Viertelfinale gegen Spanien geschlagen geben. Spanien setzte sich später im Finale gegen England durch und sicherte sich den Rekord-Europameistertitel. Und meisterlich war auch der Einsatz unserer VRM-Sportredakteure. Mit mir im Studio ist heute Dominik Theiss und wir sprechen unter anderem darüber, was ein Sportredakteur während der Heim-EM macht und was sein Fazit des Turniers ist. Es heißt mal wieder, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah Grund. Ich bin Volontärin bei der VRM und mit mir im Studio ist Dominik Theiss. Dominik, erstmal danke, dass du dabei bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Yes, gerne. Ich bin Dominik Theiss, seit Oktober 23 Sportreporter hier in Mainz angesiedelt. Normalerweise mit Mainz 05 zu tun im Amateursport. Aber die letzten 4 Wochen standen voll im Fokus der Europameisterschaft und vor allem auch der deutschen Nationalmannschaft, wo ich 2-mal im Stadion war und auch einmal beim englischen Team gegen Dänemark, also insgesamt 3-mal EM-Fieber, EM-Stimmung im Stadion aufgeschnappt, war schon eine ganz besondere Zeit.
Ja, du hast es eben schon gesagt, du bist erst seit letztem Jahr Sportredakteur bei der VRM und durftest mit der Heim-EM jetzt dein erstes Sportevent hier erleben. Wie waren die letzten Wochen für dich?
Ich habe am Samstagabend mal so auf der Couch gesessen und mal irgendwie alle Videos, die ich noch drauf hatte und Bilder angeguckt, weil irgendwie alles wie in einem Film vorbeiging. Ich fand, die Gruppenphase ist extrem irgendwie so verrannt. Und allein die 3 Male, die ich im Stadion war, also einmal bei Dänemark, England und Deutschland, Schweiz, jeweils in Frankfurt und davor auch auf den Fährmeilen, die waren wirklich beeindruckend, weil es einfach so eine coole Stimmung war. Das Motto war ja United by Europe, vereint im Herzen Europas, dieser Europameisterschaft. Und das hat man extrem gemerkt, egal ob es in der Bahn war, auf der Fanmeile, im Stadion, da waren Fans aller Herren Länder und die haben einfach zusammen eine schöne Zeit gehabt, gefeiert, zusammen gesungen. Die Deutschen haben die Wegweiser gemacht für die Schotten, für die Engländer, für die Dänen und es war ein überwältigendes Gefühl, auch mittendrin zu sein dann. Ich habe mich auch einmal auf der Frankfurter Fanmeile zu dem, ja, das war eigentlich die Story, abseits des Platzes, der Saxophonist André Schnurer, habe ich mich gefühlt durchgeboxt nach vorne, damit ich direkt vor ihm war und Videos und Bilder machen konnte und mal so alles aufschreiben konnte. Die Leute sind halt auch komplett durchgedreht da in dem Moment und der war auf jeden Fall eine der Stories, die hängen geblieben sind nach diesem Turnier, mal ganz abgesehen vom Sportlichen, was ja auch extrem ereignisreich war.
Inwiefern hat sich denn dein Arbeitsalltag während der EM von deinem normalen Arbeitsalltag unterschieden?
Ja, vor allem dadurch, dass wir erstmal in der Redaktion Schichtdienst hatten und dadurch in vielen verschiedenen Schichten gearbeitet haben, damit wir quasi rund um die Uhr jemand haben, der auch im Fall der Fälle was updaten kann, wenn irgendwas kommt. Aber natürlich ging es vor allem darum, planmäßig diese Spiele in der Gruppenphase dann 15, 18 und 21 Uhr immer jemanden zu haben, der aktuelle Texte dann auch updatet. Und ich sag mal so, es war dann schon eine andere Art und Weise zu arbeiten bei den Spielen, weil wir vor allem mit so einem Live-Ticker gearbeitet haben, um den Leuten einfach diese Emotionen zu transportieren in einer ganz simplen Art und Weise. Also teilweise haben wir vom Handy aus einfach getickert mit unserer App. Und Videos, Tweets, alles Mögliche irgendwie eingebettet, um vor allem die Stimmung vorher aufzusaugen. Und das war eigentlich schon der große Unterschied. Im Stadion ist es dann eigentlich immer Business as usual und man stumpft da irgendwie ein bisschen ab. Im ersten Spiel, muss ich echt sagen, war ich den Tränen nahe, weil du als Kind liest du so den Kicker, du guckst diese Turniere und denkst dir, oh, krass, niemals hast du irgendwie eine Chance, mal Part von sowas Großem zu sein. Und dementsprechend war das bei den Spielen zuerst emotional, bei den anderen 2 Spielen, bei den deutschen Spielen, da bist du jetzt nicht mehr so krass in dieser Fanbrille drin. Also im Viertelfinale in Stuttgart gegen Spanien, da habe ich dann auch beim späten 1:1 von Florian Wirtz kurz noch meinen Kollegen Henning Kunz so gepackt und der war aber voll im Schreibmodus, der hat gefühlt gar nicht reagiert und das sagt da eigentlich schon viel aus, weil das ist irgendwie so ein, ja, so eine Parallelwelt irgendwie auf der Reportertribüne, weil du wusstest, spätestens, also als das 2:1 in der 119. gefallen ist für Spanien, da wusstest du, scheiße, erster Gedanke war, Deutschland ist jetzt quasi raus. Der zweite war, Scheiße, in 2 Minuten muss dieser Text fertig sein und online gehen, also extrem am Hasseln gewesen. Vor allem mein Kollege, der da den aktuellen Text schreiben musste. Ich hatte das Glück, da den Live-Ticker nur machen zu müssen und danach den Kommentar. Aber diese Arbeit und der Zeitdruck ist da genauso gegeben wie bei den Bundesligaspielen im normalen Business.
Ich habe es ja im Teaser schon gesagt und mitbekommen hat das sowieso eigentlich jeder. Die deutsche Nationalmannschaft ist im Viertelfinale ausgeschieden und Spanien ist neuer Europameister. Dominik, was ist denn deine EM-Bilanz?
Ja, ich muss sagen, es bleiben vor allem positive Eindrücke. Ich habe es gesagt, diese Stimmung im Land, die Holländer mit ihrem nah-rechts-düb-düb-düb-nah-links-Tanz, die Österreicher hatten krassen Fanmarsch, die Deutschen mit dem Saxophonisten. Es gab extrem viele Storys drumherum. Insgesamt, wie gesagt, positiv, auch weil man mit Spanien einfach als Europameister und insgesamt eine Mannschaft gesehen hat, die einfach überragenden Fußball gespielt hat, wo wirklich das Herz einfach schneller geschlagen hat, gerade als Fußballästhet vor der Couch. Und auch, wenn man sieht, was für Talente, also der bis zum Finale noch 16-jährige Lamine Yamal, wow, Wahnsinn. Natürlich gab es auch Schattenseiten, es gab Raum für rechtsextremistische Parolen. Den Wolfsgruß haben wir leider viel zu oft gesehen. Wir haben Defend Europe als Plakat gesehen bei den österreichischen Fans. Wir haben dann auch eklige Szenen zwischen Albanern und Serben gesehen, die sich gegenseitig den Tod gewünscht haben aufgrund des früheren Konflikts auch noch. Wurde auch direkt bestraft von der UEFA mit Spielsperren. Aber das waren wenige Schattenseiten. Die positiven waren eigentlich, und das muss man so sagen, Deutschland hat irgendwie sein liebstes Kind, die Nationalmannschaft, wieder zurückgewonnen.
In einem Artikel hast du das sogar als eine der größten Erfolgsstories der EM beschrieben. Was glaubst du, wie hat die deutsche Nationalmannschaft das gemacht?
Ja, diese Beziehung, die war brüchig. Die Fans haben sich auch abgewendet, zu Recht in den Jahren zuvor, weil eigentlich seit 2016 der Erfolg ausgeblieben ist. Und nichts kann irgendwie die Wunden und die Seelen besser heilen als Erfolg. Und das hat die Mannschaft geschafft, weil dieses Viertelfinale als Erfolg, gerade im Vergleich zu den vorangegangenen Turnieren, wo spätestens im Achtelfinale, aber oft auch in der Gruppenphase das Turnier schon für die deutsche Mannschaft beendet war, das hat sie einfach geschafft, auch durch eine Art und Weise, wo man sagen muss, Julian Nagelsmann als Bundestrainer hat einfach unfassbar viel richtig gemacht, sportlich mit seiner klaren Rollenverteilung, die Mannschaft war eigentlich immer identisch dieselbe, er hatte halt auch nur wenig Zeit und musste dann auch gucken, dass sie sich so ein bisschen einspielen. Der DFB hat auch vieles richtig gemacht, also angefangen mit der Marketingkampagne zusammen, als die Trikots gelauncht wurden, zusammen mit Adidas damals noch. Da ging es ja dann, also eigentlich kam ja auch dieser Major Tom-Hype dadurch, nur durch diese Marketingkampagne und aus meiner Sicht unbewusst, dass Peter Schilling sich danach die Hände gerieben hat als Sänger von Major Tom, dass dieser Song dann zur Torhymne wurde und auch zu einer Hymne dieses Turniers. Und ja, ich habe jetzt schon ein paar Storys angerissen. Ich habe eine Sache noch nicht erwähnt und das ist so diese Verkündung der Spieler, des Kaders gewesen vor dem Turnier. Auch das gehörte irgendwie zu dieser Authentizitätskampagne des DFBs, dass man rausgeht, versucht Augenhöhe herzustellen zwischen DFB und der Bevölkerung einfach. Da war ja echt, aus meiner Sicht war es cool, andere fanden es irgendwie ein bisschen cringe. Dass quasi alle möglichen Leute, egal ob es ein Altenpfleger im Heim oder ob es, keine Ahnung, ich glaube bei Robert Andrich war es dann im Luppen-Podcast von Toni Kroos, die dann quasi gesagt haben, ja, Robert Andrich, herzlich willkommen, freu dich, bist bei der Europameisterschaft dabei. Früher war es ja so, dass ja meistens man wusste, okay, freitags kommt der Kader raus. Und dann mittwochs hast du es in der Bild-Zeitung oder so irgendwo gelesen, zumindest schon ein paar Namen, die irgendwie geleakt wurden. Ja, und das war natürlich jetzt für die Bild-Zeitung und auch für andere Medien wahrscheinlich nicht so cool, weil sie das halt nicht hatten, dass sie ihnen vorweggenommen wurden. Aber es war extrem cool, weil es durch alle Bevölkerungsschichten durchging und man das Gefühl hatte, okay, diese Mannschaft will wirklich was gut machen und sie hat einfach mit extrem viel Herz gespielt. Also allein, wenn man sich das Spiel gegen die Schweiz anschaut, wie sie nach dem Rückstand angelaufen ist, bis sie dann wirklich in der 90. plus 2 durch Niklas Füllkrug das 1-1 gemacht hat und super viele Leute einfach mitgenommen haben, wo wirklich viel Skepsis am Anfang da war, so in puncto, wie weit kann diese Mannschaft wirklich kommen und auch so dieses Thema, darf ich jetzt Flagge zeigen oder nicht, war auch ein Politikum vor dem Turnier.
Was denkst du denn, wie sieht die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft aus, auch mit Blick auf die nächste Weltmeisterschaft?
Ja, da haben wir in der Redaktion auch mal so einen Zukunftsplan 2026 gesponnen und mal überlegt, wie könnte denn in 2 Jahren die Startaufstellung aussehen? Wird sie groß anders aussehen? Mein erster Gedanke war, oh ja, die wird schon krass anders aussehen. Aber mein zweiter Gedanke oder dann am Ende, als wir auch einen Artikel zugeschrieben haben und dann diese Aufstellung auch grafisch mal aufgemalt haben, ist sie, glaube ich, auf 3 Positionen geändert gewesen. Also die wird sich vor allem verändern, weil der Spieler mit der beste oder er ist einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten mit Toni Kroos, jetzt nochmal ein Turnier gespielt hat, aber jetzt auch seine Karriere beendet hat. Es war quasi sein letzter Akt gegen Spanien. Im zentralen Mittelfeld wird was passieren. Es sind aber auch spannende Talente einfach im Hintergrund mit Alex Pavlovic von Bayern München, mit Brian Gruder, der noch für Mainz 05 spielt. Youngsters, die ja sehr aufstrebend sind, aber es wird schon was passieren, weil Julian Nagelsmann hat auch gesagt, es war die älteste Turniermannschaft, was die deutsche Mannschaft gestellt hat, was jetzt für Deutschland, fürs DFB-Team eher unüblich ist, sonst, weil es gab schon eine krasse Verjüngungskur. Man hat aber gemerkt, ja, dadurch kam jetzt nicht der Erfolg, nur weil man aktionistisch einfach die Mannschaft verjüngt hat. Deshalb kam auch irgendwie Julian Nagelsmann wieder dazu, wir müssen gucken, nach Formstärke aufzustellen, weil er ja auch nicht viel Zeit hat. Er kam ja dann irgendwann letztes Jahr im Oktober, glaube ich, erst, hatte jetzt 9 Monate, war bisher nur Vereinstrainer, ist super jung, aber hat gezeigt, dass er die richtigen Schritte und die richtigen Kniffe gewählt hat. Und ich glaube, das wird er jetzt auch sukzessive, aber der Stamm, gefühlt kannst du mit derselben Viererkette in 2 Jahren wieder spielen. Im Tor ist halt die Frage, ob Manuel Neuer nochmal ein Turnier macht. Aber selbst wenn, hast du Marc-André Ter Stegen hinten dran, der sich, glaube ich, dann wirklich mal die Hände reiben würde und sagen würde, endlich kann ich als Weltklasse-Keeper auch mal ein Turnier als Nummer 1 spielen, was ihm bisher ja verwehrt geblieben ist. Und auch offensiv kann man nahezu mit derselben Mannschaft spielen. Wie gesagt, Toni Kroos ist der Einzige. Thomas Müller hat jetzt auch sein Karriereende offiziell bekannt gegeben, aber hatte ohnehin für die erste Elf keine Rolle mehr gespielt, aber ein wichtiger Part für die Bank und für die Kabine gewesen.
Was sagt denn dein Bauchgefühl? Glaubst du, wir dürfen uns in naher Zukunft nochmal über einen Titel freuen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es aber auch ein ganz anderes Turnier wird in den USA, Mexiko und Kanada 2026, weil das sind krasse Distanzen, also da hast du viel mehr Reisestrapazen, einfach auch viel weniger Zeit für Training. Ich glaube, dann kommt es noch mehr darauf an, wie formstark sind deine Spieler und das kannst du als Bundestrainer einfach ja nicht beeinflussen, wie die Akteure dann aus ihren Clubs rauskommen nach Ende der Saison. Und die Spielkalender werden eh immer mehr aufgebläht, also manche Spieler gehen schon Richtung 60 Spiele in einem Kalenderjahr und 60 Pflichtspiele, also die müssen halt performen und das ist schon auch extrem und auch aufgefallen bei dem Turnier, dass viele Spieler einfach nicht fit waren. Aber ich glaube, um da zurückzukehren, dass unsere Chancen, zumindest ins Halbfinale einzuziehen 2026, groß sind, weil wir jetzt eine Zeit haben, 2 Jahre auch über die Nations League, einen Kader zusammenzustellen, der noch gereifter ist und auch die Chance, aber für Julian Nagelsmann noch mehr Erfahrungen zu sammeln, weil ich stelle es mir vor, ich komme dahin, habe vorher nur Vereinstrainer gemacht und habe Unmengen an Trainingseinheiten Zeit gehabt, eine Mannschaft aufzustellen, zu formen. Die hat er nicht gehabt. Jetzt hat er aber mal 2 Jahre mit etlichen Lehrgängen und auch so seine Lehren aus dem ersten Turnier zu ziehen. Denn die wenigsten Trainer werden bei ihrem ersten Turnier direkt Welt- oder Europameister. Da gehört einfach jede Menge Erfahrung dazu. Also wenn wir Spaniens Coach Luis de la Fuente nehmen, der ist erstmal U17-Europameister geworden, U21-Europameister, der hat die Nations League gewonnen, jetzt hat er die Europameisterschaft gewonnen. Der hat halt extrem viel Erfahrung so als Turniertrainer, worauf es da ankommt. Die fehlt Julian Nagelsmann natürlich noch, aber da bin ich guter Dinge, weil er einfach immer auch einen guten Matchplan bei den Spielen hatte, dass er für 2026 dann auch den richtigen Plan findet.
Für dich geht's beruflich ja dann jetzt erstmal mit den Olympischen Spielen direkt weiter beim nächsten Sportevent. Ja, was ist das für ein Umbruch für dich?
Ja, es wird, nachdem wir jetzt mal zumindest 2 Wochen Pause haben, dann wieder intensiv mit Schichtdienst, mit ständig irgendwie schauen, okay, also da wird der Fernseher heiß laufen, so wie es bei uns jetzt auch bei der Europameisterschaft war, dann als die 3 Spiele in der Vorrunde am Tag waren. Ist einfach ein cooles Gefühl, wenn du unten zusammensitzt, dann in der Redaktion, guckst die Spiele zusammen. Klar, arbeitest du dabei ja auch, musst gucken, ja, muss ich jetzt an meinen Printseiten was ändern, an der Gewichtung, für online schnell was fertig machen und gerade auch, da zähle ich jetzt nicht dazu, aber die Kollegen bei uns in der Redaktion, die auch so Leichtathleten aus Mainz wie Niklas Kaul oder Julian Weber eh eng begleiten, die werden auch im Kontakt mit denen stehen und für die ist es natürlich auch ein Riesenhighlight, aber auch dann nochmal, glaube, 3 Wochen Olympia, Vollgas. Und dann ist auch keine Pause, weil normalerweise als Sportreporter hast du die Sommerpause mal zum Durchschnaufen, wenn die Bundesliga-Saison vorbei ist, dann irgendwann fängt die Vorbereitung an, aber es ist noch recht locker, aber die Pause haben wir dieses Jahr nicht durch die Europameisterschaft und durch Olympia, aber auch eine spannende Zeit.
Danke dir, Dominik, dass du heute dabei warst. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder abonniert diesen Podcast. In den Shownotes findet ihr außerdem einige der Beiträge, die Dominik zur Fußball-EM verfasst hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.